Wenn wir hier zusammen sind, sind wir gemeinsam zusammen mit der Erwartung, dass Gott spricht. Schon durch den Lobpreis hindurch. Vielen Dank auch fürs Begleiten da, uns mit hineinnehmen. Aber wir dürfen weiter erwarten, dass uns der lebendige Gott, unser Schöpfer, begegnet. Und dazu ist jeder willkommen. Wer wir auch heute Morgen sind, wer vielleicht das erste Mal da ist oder schon ganz lange mitträgt. Ich lade jeden ein, in dieser Haltung jetzt auch auf den Predigttext zu hören. Den Text möchte ich lesen. Es ist ein längerer Abschnitt aus dem Galaterbrief, aus Galater 2, 11 bis 21. Weil ich Teil bin eurer Galater-Serie, ist der Abschluss heute. So lese ich Galater 2, 11 bis 21. Als dann aber Kephas, das ist Petrus, nach Antiochia kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten in Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammengegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigung der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von seiner Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg gingen, der zur Wahrheit des Evangeliums führt, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Kephas: Wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, warum zwingst du dann Nichtjuden, jüdisch zu leben? Natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir an ihn geglaubt, um durch den Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Wenn sich nun aber herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist denn vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffte, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen. Denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Das ist das Wort von Gott. Wir beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, bist du ein Gott, der uns so nahe kommt, der zu uns spricht. Ein Gott, der selber Mensch wurde für uns. Aber dass du jetzt, heute Morgen, willst und kannst uns so begegnen, dass du mit in unser Leben hineinkommst, in allem, was uns beschäftigt und bewegt. Ich bitte dich, dass alles dem dient, dass wir dein Reden hören können. Bitte schenke dein Wirken, leite uns durch deinen Geist, dass wir in diesem Text erkennen können, was du uns zeigen willst. Dass wir das dann festhalten und seinen Unterschied in unserem Alltag macht. Amen. Unsere innere Motivation beeinflusst unseren Alltag tiefgreifend. Etwas von dem entdecken wir in diesem Text drin. Das geht schon bei ganz simplen Dingen los. Und ich beginne bei einem ganz simplen, eigentlich einem harmlosen Beispiel, sage ich jetzt mal. Also ihr könnt entscheiden, wie harmlos. Aber das harmlose Beispiel hat mit dem zu tun, mit Spielen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne spielt, wer weniger. Ich habe mich so, als ich diese Predigt vorbereitet habe, so ein typisches Beispiel erlebt. 4 Gewinnspielen. Ich spiele gerne Spiele, die möglichst nicht zu kompliziert sind. Das muss man sich immer so lange einlesen und ich habe nicht die Energie dafür. Aber 4 gewinnt geht und Uno. So. Manchmal auch anderes, aber das ist die momentane Phase. Aber wenn ich 4 Gewinn spiele, gibt es da mindestens 2 ganz unterschiedliche Arten, wie ich es spiele. Wenn ich es mit einem meiner Kinder spiele, meiner Tochter, die ist jetzt 4-jährig, dann spiele ich sehr entspannt, sehr wohlwollend. Ich lasse immer schön Platz, oder dass sie auch noch ein wenig etwas erreichen kann. Ich gebe mal einen Tipp. Wenn ich irgendwo schon 3 in einer Reihe habe, dann mache ich mal so. Und dass ich ihr etwas helfen kann. Und ich versuche auch nicht sofort zu gewinnen. Eine Variante. Eine andere, wenn ich jetzt mit meiner Frau spiele. Und da muss man wissen, meine Frau ist so begabt in Spielen. Wirklich, da, intuitiv so. Da muss man alles in die Schlacht werfen, um überhaupt so ein wenig mithalten zu können. Sie kann das wie so aus dem FF, diese Dinge, und sieht gerade solche Spiele, sieht solche Dinge. Wenn ich da spiele, dann muss ich fokussiert sein, konzentriert sein, ganz bei der Sache sein. Dann lasse ich nirgends irgendwas aus, oder? Dann muss ich sofort beim 4-Gewinn so überall probieren und getarnt mich anschleichen, dass ich dann doch noch 4 haben kann. Wenn ich dann 3-mal habe, so, dann natürlich Pokerface, so, dass sie ja nichts merkt, dass ich gewinnen könnte. Jetzt merkt ihr vielleicht, wie es Spaß macht, mit mir zu spielen. Ich weiß nicht. Aber ja. Aber was ist der Unterschied? Es ist die innere Motivation. Bei einem ist mir klar, ich will einfach Zeit mit meinem Kind. Ich möchte auch, dass sie lernt dabei, aber auch motiviert bleibt und sich freut. Beim anderen, da will ich gewinnen. Da habe ich die innere Motivation, ich möchte mal nicht verlieren, oder? Das macht einen riesigen Unterschied. Unsere innere Motivation prägt unseren Alltag tiefgreifend. Unsere innere Motivation prägt, wie wir heute beim Mittagessen so sind oder wie einen Konflikt, der sich da noch anbahnt, heute Abend damit umgehen. Wie wir mit einer komischen Begegnung, die wir vielleicht im Gottesdienst hatten oder so einem Satz, der einem so nachgeht, denkt, was hat der jetzt gemeint? Meine innere Motivation prägt, wie ich mit all dem umgehe. Wie wäre es, wenn meine innerste Motivation ist Jesus Christus, er in mir, was er ist, seine Liebe und seine Gnade treibt mich an. Etwas davon beschreibt uns dieser Text, wie sich das auswirken könnte. Das entdecken wir miteinander. Genesis ist ein längerer Abschnitt, da werden wir nicht jeden Vers ganz genau auslegen, sondern die Gesamtaussage des Textes gehen wir in 3 Schritten durch. Wir sehen, wie Ziele uns leiten, was wirklich motiviert und wie dadurch Jesus durch uns sichtbar wird. Wie Ziele uns leiten, was wirklich motiviert und wie Jesus dadurch sichtbar wird. Das ist wie so das Fazit. Ich lese nochmals, dass wir so die Situation vor Augen haben, ab Vers, Galater 2, Vers 11 bis 13. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Bei der letzten Predigt in der Galater-Serie, da wart ihr in Jerusalem, der ersten Gemeinde überhaupt. Jetzt sind wir im Norden in Antiochia, der ersten Gemeinde, wo Juden und Heiden, also Menschen, die jüdisch glaubten und Menschen, die nicht jüdisch glaubten, miteinander zusammen sind und an Jesus glauben. Also das ist der Schauplatz dieser Szene hier. Jetzt kommt Petrus nach Antiochia. Petrus, der Apostel Petrus. Also der Petrus, wo Jesus selber sagt, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also ein wichtiger Mann, ein Vorbild eigentlich. Dieser Petrus kommt nach Antiochia, sitzt mit den Gläubigen zusammen und sie essen. Und Essen meint nicht einfach nur Essen an sich, sondern meint damals, und eigentlich ist das auch, diese Elemente kennen sogar wir heute, geht tiefer. Es ist Gemeinschaft erleben. Petrus ist da, sitzt mit diesen Gläubigen zusammen und da hat es Leute, die sind griechisch geprägt, andere sind Juden, die jetzt an Jesus glauben. Da wird es unterschiedlichste Menschen wie haben am gleichen Tisch. Petrus sitzt da, hat kein Problem, isst mit ihnen, als Familie von Jesus, als eine neue Familie des Glaubens. Erstaunlich, dass so verschiedene Menschen zusammensitzen können und Leben teilen können. Das macht Petrus. Und dann kommt Besuch aus Jerusalem. Das heißt jetzt nicht, dass die Gemeinde Jerusalem per se so war, aber es kommen genau die Leute von Jerusalem zu Besuch nach Antiochia, die etwas auslösen. Also rein optisch sieht man einfach, Petrus ist weg. Petrus hat sich wahrscheinlich ohne viel zu sagen einfach aus dem Staub gemacht. Sein Platz ist leer. Er ist nicht mehr mit der ganzen Gemeinde mit. Und Paulus beschreibt, dass andere Juden auch angesteckt wurden, die auch nicht mehr mitessen und selbst Barnabas. Man spürt im Text fast ein wenig das Bedauern, weil Barnabas ist ein Mentor von Paulus, ein ganz wichtiger Mann für ihn in seinem Glaubenswachstum. Und sogar Barnabas aß da auch nicht mehr mit, so beschreibt es Paulus. Die Frage ist, was sind es für Leute? Es sind Personen, kurz zusammengefasst, die auf jeden Fall Jesus betonen und an Jesus glauben. Ihr habt das auch in den vorherigen Predigten schon so mit angeschaut, aber sie sagen, es ist schon alles gut, das Evangelium und die Botschaft von Jesus. Aber ihr wisst doch, was Gott da sagt im Alten Testament, ist doch wichtig, und da haben sie recht, oder? Aber die betonen und sagen, schaut, die Bundeszeichen, Beschneidung, Reinheitsgebote, Speisegebote, wollt ihr das alles einfach so wegwerfen? Es gilt es doch ernst zu nehmen. Wie genau sie es dann abgestuft haben, wissen wir nicht, aber eigentlich sagen sie, ja, es braucht diesen Glauben an Jesus, es genügt eigentlich. Aber das und das solltet ihr schon noch einhalten. Und ganz besonders so Speisegebote, Reinheitsgebote. Wollt ihr denn leben wie die Heiden? So. Es war so das Denken dieser Menschen. Und deshalb können sie nicht mit Menschen gemeinsam essen, die nicht Juden sind. Sie können gar keine Gemeinschaft mit ihnen haben, weil das Essen ist nicht richtig zubereitet. Alles, was in der Bibel steht, zum Beispiel ganz viel im dritten Mose, das sie nehmen, aber das sogar noch verschärft haben, wie man getrennt kochen muss, sich nichts vermischen darf, wie es genau mit dem Blut ist, was man da essen darf und was nicht. Die müssen unter sich essen, das geht gar nicht mehr gemeinsam. Man darf schon gar nicht zu Besuch zu jemandem, der nicht Jude ist. Das ist ganz klar die Regel und daran halten sie sich und das prägt sie. Jetzt ist da dieser Petrus, der erlebt hat, Jesus hat das Gesetz erfüllt und ganz besonders das Speisegebot, der Reinheitsgebot, das sind durch seinen Tod und Auferstehung, die wiesen wie auf ihn hin, die sind erfüllt. Und das glaubt dieser Petrus. Er hat sogar noch eine persönliche Offenbarung erhalten. Er ist auf dem Dach, als er betet, kommt ja sogar dieses Tuch, diese ganz besondere Geschichte, wenn man das mal nachlesen möchte, wo er vor Augen gemalt bekommt, sagt, schau, es ist rein. Es ist vollbracht in Jesus. Und dieser Petrus, der das erlebt hat und glaubt und problemlos mit all diesen Menschen zusammensitzen kann, hält es nun jetzt doch nicht aus und zieht sich zurück. Was ist der Grund? Das ist eine tiefgreifende Situation. Paulus steht auf. Paulus ist jemand, der lässt das nicht auf sich sitzen, so, oder wenn er das beobachtet, passt zu Paulus. Er steht noch vor allen auf, spricht zu Petrus und allen anderen und er sagt, es ist Heuchelei, so nennt er es hier in diesem Text. Mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, selbst Barnabas, durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Er steht auf und ruft Petrus wie zur Besinnung, sagt, das kann doch nicht sein, das passt nicht. Heuchelei meint wie, du hast wie eine Maske und glaubst eigentlich etwas anderes. Das geht gar nicht zusammen. Es ist Verrat eigentlich an dieser guten Botschaft von Jesus. Aber was bringt denn Petrus dazu? Ich denke da, wenn man das so hört, dann, ja, das stimmt. Wieso nur? Aus dem Text können wir nachvollziehen, ich denke, Petrus geht es eigentlich um seine Wirkung, wie er wahrgenommen wird von anderen. Wenn diese, denke ich, eigentlich sehr frommen Leute aus Jerusalem kommen, kriegt er plötzlich Angst. Was denken die? Denken die dann, ich bin nicht mehr so richtig unterwegs im Glauben? Denken die, ich bin da so, ich mache Kompromisse? Denken die, ja, dieser Petrus, der ist auch nicht mehr so klar unterwegs, wie man eigentlich sollte? Das Ansehen vor diesen Menschen ist ihm so wichtig. Das ist seine innere Motivation. Das hat Auswirkungen, er ist nicht mehr am Tisch. Das hat Auswirkungen nicht nur auf ihn, sondern auf die anderen Juden, das ist gerade vorgelesen, die sehen, oh, Petrus isst jetzt da auch nicht mehr all diese Speisen mit. Servela wäre zum Beispiel sowas, das wäre nicht koscher. Petrus greift da, beißt da genussvoll hinein und am nächsten Tag ist er nicht mehr da. Und denkt, oh, er isst da nicht mehr mit. Ja, was machen die anderen? Ja, die essen auch nicht mehr mit. Und sogar Barnabas, so ein bewährter Gläubiger, ist auch nicht mehr da. Also es hat Auswirkungen auf andere Menschen und ich denke noch schlimmer, auch für Paulus noch schlimmer, die nichtjüdischen Christen werden wie als Christen zweiter Klasse degradiert. Ihnen wird vor Augen gemalt, schaut, so richtig reicht es doch nicht. So richtig genug ist es doch nicht wirklich. Eigentlich solltet ihr doch noch Juden werden, oder? So wenigstens so Speisengebote, Beschneidung und so. Und sie werden eigentlich wie ausgestoßen, ausgeschlossen. Und das, und deshalb steht Paulus auf, ist ein tiefgreifender Widerspruch zu allem, was Paulus, was Petrus glauben und predigen und bereit sind, eigentlich mit ihrem Leben zu bezahlen. Das widerspricht dem, dass Jesus genügt, dass sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung genug ist. Dass wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dass es tatsächlich vollbracht ist und es nicht noch menschliche Ideen und Gesetze und das müsstest du auch noch, um vor Gott gerecht dazustehen, braucht, dass Jesus genügt. Und Petrus widerspricht dem. Wegen seiner inneren Motivation, vor anderen gut dazustehen. Jetzt kann ich sagen, ja, wenn ich so durch Gemeinden sehe, so geht es mir manchmal auch wie Paulus. Oder? Da beobachte ich, wie Menschen miteinander umgehen und Konflikte. Ich denke, meine Güte, ihr glaubt doch beide an Jesus. Wie bringt ihr das zusammen mit diesem Evangelium? Oder so kleinkarierte Kritik, wo man sich um kleinste Details streiten kann bis zu, ah, so kann ich gar nicht mehr und sowieso. Oder, ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber dann verpasse ich den Hauptfokus dieses Textes, oder? Ich bin ja nicht Paulus, der sich jetzt auch aufregt über alle anderen, sondern diese Versuchung steckt auch in meinem Herz. Wenn, dann bin ich Petrus. Ich merke, es gibt auch in meinem Herzen Motivationen, Ziele, die letztlich eigentlich wie dem Evangelium widersprechen, wenn ich eigentlich glaube. Ich glaube, die gibt es viel häufiger auch in mir selbst, dass man das von außen so manchmal sieht. Das können unterschiedliche innere Motivationen sein. Ich greife hier nur jetzt einige beispielhaft hinaus. Das kann man sich selbst fragen, ja, was treibt mich eigentlich wirklich an? Was ist da in der Tiefe meines Herzens auch da? Und Petrus kennt das, also dass da auch manchmal anderes da ist, dann kenne ich das auf jeden Fall auch. Zum Beispiel, wie bei Petrus, Menschenfurcht, wie ich vor anderen dastehe. Ich hatte, ich glaube, zwei Wochen ist es her, ein Gespräch. Ich studiere noch an der Universität Zürich, studiere sehr gerne auch noch dort, etwas, das mir auch sehr liegt. Und es gibt Menschen da dort, die bewundere ich auch. Bin ich im Gespräch mit einer Professorin und da geht es so, eine Arbeit wird besprochen und dann kommen wir so auf private Themen und so, dann erzähle ich von meinem Pfarrersein. Und ich merke so, jetzt wäre es an der Reihe auch zu sagen, ich bin in einer Freikirche Pfarrer. Und ich spüre so, das wäre so, sie ist so, ich merke so, ich lasse so im Raum stehen, es könnte ja auch reformierte Landeskirche in Zürich sein. Ich hab nichts gelogen oder so, aber ich habe es nicht klar gesagt und merke danach, das war nur aus Angst, wie stehe ich da. Und ich wollte nicht so ein verschrobener Sektierer oder so sein, sondern so ein immerhin ein Pfarrer, der noch, ja, wie schnell geht das? Das ist nur die innere Motivation, was denkt sie vielleicht über mich? Sag ich, egal, oder? Und trotzdem kann es einen prägen. Eine andere Motivation kann sein, die Menschen manchmal antreibt, vor sich selbst gut dazustehen. Das sagt man so nicht, aber ich muss wie vor mir selbst immer so dastehen können, dass ich gut abschneide. Denke da, was mir seelsorgerlich manchmal begegnet, ein konkretes Beispiel, wo Kinder sagen, meine Mutter, hat ihr ganzes Leben lang nie etwas falsch gemacht. Und es ist offensichtlich, dass sie vieles falsch gemacht hat, aber sie hatte nie Grund dazu, irgendwo mal im Detail sagen zu müssen, du, es tut mir leid. Es war alles immer erklärbar. Es war immer, ja, weil ihr so frech seid, ja, weil ich jetzt so müde bin, ja, weil ihr nicht so viel hilft. Es war, Kinder mussten sich immer entschuldigen und da war lief viel falsch, aber sie musste nicht einmal sagen, es tut mir leid. Das war ihre Überzeugung. Und das hat so wehgetan, diesen Kindern. Das geht ja nicht, oder? Das widerspricht ja völlig auch dem, was sie geglaubt haben, oder? Weil diese Mutter braucht ja genauso Vergebung, aber gelebt hat sie es nicht. Sie hatte die innere Zwang von mir, ich muss immer gut dastehen. Eigentlich mache ich nichts falsch. Und wenn, sind eigentlich alle anderen immer so schwierig. Und das prägt tief den Alltag, oder? Das prägt ein Familienleben. Wenn man das nicht kann, das prägt auch, wie man den Glauben weitergibt. Wie will man von Gnade und Vergebung reden, wenn man sie selber eigentlich wie gar nicht wirklich nötig hat? Und eine andere innere Motivation, die mir manchmal begegnet, klingt ganz simpel, ich sage es mal so, wer freundlich mit mir umgeht, den behandle ich auch freundlich. Wer wertschätzend mit mir umgeht, mit dem gehe ich auch wertschätzend um. Das ist übrigens ganz normal, so machen wir das. Also wir Menschen, es fällt einem sehr leicht, freundlich und wertschätzend zu sein, wenn es der andere auch ist, oder? Das ist dann so ein schönes Spiel. Es kann sein, dass es zu einem inneren Grundsatz wird. Und es kann so weit führen, dass sich Gläubige zerstreiten, dass in Gemeinden Personen sind, die sich so nicht mehr leiden können, dass es so weit geht, dass sie sagen, du, wenn die noch weiterkommen, dann sind wir weg hier. Es geht mit denen nicht, weil sie das Schlechteste erwarten von ihnen. Konflikte einfach nicht lösbar sind. Weil man immer denkt, ja, wenn sie jetzt, ist ja nur, weil sie sich so verhalten, oder müssen wir uns dann so verhalten? Und was passiert, wenn das spricht völlig letztlich der Botschaft des Evangeliums, oder alle rundherum denken sich, meine Güte, das kann doch nicht sein. Aber wenn man mittendrin steckt, ist es so schwierig, wieder Schritte aufeinander zuzugehen. Oder wenigstens im Sinn, ich finde dich, es wird schwierig bleiben bei uns. Aber schön bist du auch hier in der Gemeinde. Du hast genau einen Platz hier wie ich. Es geht darum, dass Jesus groß wird. Und das halten wir so miteinander aus. Aber dass man das wie gar nicht mehr schafft. Und vielleicht zum Schluss, eine innere Motivation ist so die Motivation, ich bemühe mich, ich erfülle meine Pflicht, dann wird mich Gott ein Stück weit wie belohnen. Oder ich gebe mir Mühe, arbeite mit, dafür wird man mir Anerkennung geben. Das sagt man, diese innere Motivation, dann ist es noch schwierig, denen auf die Spur zu kommen, aber die sagt man nie laut. Es wäre fast peinlich, wenn man sie laut sagt. Das erlebe ich immer wieder, kenne ich auch in meinem Herz. Einerseits, dass man sagt, ich möchte nach Gottes Willen leben. Auch da, wo mich niemand sieht. Und das mache ich auch, probiere ich wirklich auch mit seiner Hilfe. Aber ich erwarte, dass mich Gott dann ein Stück weit wie segnet. Oder dass es mir wenigstens besser geht, wie denen, die das nicht so machen. Schwierig wird es dann, wenn ich plötzlich in eine ganz schwierige Situation komme, meine Arbeitsstelle verliere, krank werde, irgendwie die eigene Ehe immer so schwierig ist. Und dann Leute sagen, ich gebe mir doch so Mühe, ich bin doch so dabei. Wieso lässt Gott das jetzt gerade zu? Und dahinter eigentlich das Denken, oder ich bemühe mich, dass mich Gott dann belohnt. Es gibt es auch zwischenmenschlich. Man arbeitet mit, weil man denkt, das ist jetzt meine Pflicht. Kommen wir danach noch dazu. Und irgendwann wird man vielleicht etwas kritisiert. Man spürt, man bekommt nicht so Anerkennung. Und dann sagt man, ja, dann könnt ihr doch selbst, oder? Dahinter das Denken, ja, ich mache mit, dass man mir dann immer ein wenig so Wertschätzung gibt. Oder? Das ist alles ganz wichtig. Aber es kann wie die innere Motivation sein. Und am Schluss entsteht eigentlich ein völliger Widerspruch. Entstehen Konflikte daraus. Entstehen Gott gegenüber Frust oder Angst oder das Gefühl, liebt mich Gott gar nicht mehr. Weil diese innere Motivation so sehr prägt und so viel zerstören kann eigentlich. Diese innere Motivation von uns prägt unseren Alltag. Viel tiefer, als wir das vielleicht selber manchmal wahrnehmen. Wir können uns selber fragen, was treibt mich an? Ist es wie bei Petrus, einfach Menschenfurcht? Wie stehe ich vor anderen da? Wieso tue ich eigentlich, was ich tue? Wieso bin ich in der Gemeinde dabei, zum Beispiel? Wieso glaube ich eigentlich? Wieso bin ich pflichtbewusst dabei? Hoffentlich regelmäßig, wünsche ich euch allen. Aber wieso mache ich das eigentlich? Was steckt da dahinter? Wir lesen weiter, was Paulus dann sagt. Das ist ein großer Abschnitt, das ist eigentlich eine Predigt, der größere Teil. Ich lese Vers 14 einfach. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Und Paulus predigt hier weiter und weiter, eigentlich den ganzen Abschnitt bis Vers 19, redet jetzt Paulus zu Petrus vor dieser ganzen Gemeinde. Er steht hin vor aller Öffentlichkeit und beginnt und sagt: Schau, wenn du ein Jude bist und du lebst ja schon gar nicht mehr jüdisch, das musst du auch nicht. Wieso willst du jetzt verlangen, dass Nichtjuden eigentlich all diese Gesetze auch noch einhalten müssten? Ist doch ein Widerspruch. Und von daher entfaltet Paulus eine Predigt, die dazu dient, Petrus zurückzurufen. Die Frage ist ja: Wie ändert man denn solche Menschen wie mich, wie Petrus? Wie ändert diese innere Motivation? Paulus könnte einfach sagen: Petrus, was fällt dir ein? Jetzt reiß dich zusammen, jetzt lebe endlich wieder mal richtig so, jetzt sitz da hin und fertig. Er macht es anders. Eigentlich, was wir hier lesen, ist, er skizziert, er malt ihm vor Augen die gute Botschaft von Jesus, wie Jesus genügt. Er malt ihm das Evangelium einmal mehr vor Augen. Das ist die Motivation. Wir können auch bei uns, man kann Leute probieren, so auf die rechte Spur zu bringen, mit so ein schlechtes Gewissen machen, ans Pflichtgefühl appellieren, ein wenig Druck, so schön dosiert, nie zu viel, nicht zu wenig. Das funktioniert mehr oder weniger, je nach Persönlichkeit. Es gibt Personen, die sind da sehr immun. Ich gar nicht. Also ich bin eine Persönlichkeit, wenn ich zurückblicke, mein Glaubensleben hat das auch oft funktioniert. Ich spreche sehr oft das an. Also wenn man mir sagt, es ist selbstverständlich, dass ein Christ im Gemeindegebet ist, ja dann bin ich präsent. Dann bin ich da. Dann das ist keine Frage mehr. Also da folge ich. So, das merke ich, das geht dann ganz tief. Oder man kann das gut auch machen, es ist selbstverständlich, dass ein Christ doch täglich in der Bibel liest. Ist es tatsächlich. Aber man kann so arbeiten und dann haben alle so ein wenig ein schlechtes Gewissen und sollte auch mitarbeiten und so. Es funktioniert mehr oder weniger, aber nie langfristig. Es ist eine Motivation, die einerseits dazu führt, man muss den Druck immer aufrechterhalten. So Leiter würden dann unter sich sagen, man darf die Leine nie zu lang lassen, oder? Man muss immer ein wenig und das, sonst werden sie dann alle und jeder wird beliebig. Das kann mir nicht der Weg sein. Und das andere ist, irgendwann knallt es. Irgendwann geht man frustriert auf. Irgendwann sagt man, ich mag einfach nicht mehr. Und nehmen wir das so. Also das ist nicht die Variante. Paulus malt Evangelium vor Augen. In der Erwartung, und ich glaube, das, so ist die Bibel, in der Erwartung, dass das Petrus wie wieder vor Augen führt, was er eigentlich glaubt. Ihn wie innerlich wieder zurechtrückt. Ihn wieder auf den geraden Weg des Evangeliums bringt. Ich glaube, das ist die tiefste Motivation, wie Menschen erfassen kann, die Menschen begeistern kann, sie Gnade vor Augen gemalt bekommen und in dieser Gnade wachsen. Das verändert uns von innen heraus. Das andere ist nur von außen, oder? Ich mache dann äußerlich wieder alles so mit, wie man sollte, aber innerlich nicht. Irgendwann gibt es dann Widerspruch. Das beginnt von innen heraus. Und so beginnt Paulus und predigt wie hindurch und sagt: Schau, es sind, ob nicht Jude oder Jude, wir können alle nicht vor Gott bestehen. Es gibt den Weg des Gesetzes, also einhalten, den Willen Gottes möglichst versuchen einzuhalten, kann uns nicht retten. Wir sind alle verloren, wir sind alle getrennt vor Gott. Wir brauchen nicht einfach Tipps und ein wenig Hilfe, wir brauchen tiefgreifende Erlösung. So geht er durch den Vers hindurch und durch die Verse hindurch und zeigt uns, dass wir Menschen, die nicht einmal realisieren, wie sehr wir in unserer Selbstrechtfertigung gefangen sind, wie sehr wir immer von uns selbst gut dastehen wollen, wie sehr wir eigentlich getrennt sind von Gott. Und diese Menschen so liebt, dass Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus, dass Jesus unter uns lebt völlig ohne Schuld, völlig im Willen mit seinem Vater, dass Jesus bereit ist, unsere Schulden, unser Versagen auf sich zu nehmen und am Kreuz zu bezahlen, dass Jesus nicht sich rechtfertigt und argumentiert, sondern bereit ist, meine Schuld zu tragen, dass Jesus angetrieben ist von der inneren Motivation, dieser unerklärlichen Liebe zu uns Menschen, uns nach Hause zu holen, uns zurückzuholen in die Gemeinschaft mit ihm. Das skizziert Paulus und dass mich das einlädt. Ihr habt da ein Kreuz vor Augen. Ich das sehe, das ist die Liebe Gottes. Das ist die unerklärliche Gnade Gottes, wie er alles gibt für mich, der ich ihm nichts bringen kann. Ich kann nur mit leeren Händen kommen und sagen, Jesus, fülle du mich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche diese Gnade. Ich kann und will dir nichts bringen, Jesus. Du bist mein Alles. Bestimme mich ganz von innen heraus. Alles, was ich bin, bist du. Es ist eine Einladung, das erste Mal heute zu machen. Es werden auch Menschen da sein, die gerne noch erklären oder mit euch beten. Dass so da beginnt die Veränderung. Und das brauchen wir alle, glaube ich, immer wieder. Petrus hat es hier nötig. Oder? Wenn es Petrus nötig hat, brauche ich, dass es mein Leben immer wieder durchtränkt wird von dieser guten Botschaft, durchtränkt wird vom Evangelium, dass das spürbar wird um mich herum. Das ist das, was verändert. Weil man könnte Petrus ja motivieren, Druck und Angst machen und wenn ich das nächste Mal komme, dann erwarte ich aber, es ist eigentlich, Petrus wird erinnert, schau, du bist unverdient geliebt. Du bist erlöst. Es ist alles getan für dich. Und wenn Jesus glauben, du bist ein Kind, nicht Angestellter, du bist ein Kind von Gott und du gehörst ihm. Schau auf diesen Reichtum. Und das wird dich verändern. Das bringt dich wie wieder zur Besinnung. Und Petrus wird, das lesen wir jetzt hier nicht, aber Petrus wird ohne groß zu zögern sich hinsetzen und sagen, ja, das ist das Evangelium, oder? Alle Menschen gemeinsam können hier essen und Jesus so feiern. So kommt Paulus zu diesem Vers, wie so das Fazit von all dem, wo er sagt im Vers 20, in dieser Predigt zum Schluss. Zuerst noch, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Seht ihr, genau diese Variante. Ist wie, er sagt jetzt wie, das führt alles zu dem, was ich jetzt lebe. Das bin nicht mehr ich. Oder was ich jetzt lebe, das ist nicht, mein Pfarrer hat gesagt, meine Teamkollegen erwarten, mein Ehepartner macht immer Druck, das, sondern was ich lebe, bin nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was er ist, soll mich bestimmen. Was er getan hat, soll spürbar sein um mich herum. Es soll mein Denken, es soll mein Handeln, es soll meinen Willen prägen. Es soll prägen, wie ich mit solchen Alltagssituationen umgehe. Ich greife zum Schluss nochmal so Ziele auf. Es prägt, dass ich wie merke, was andere Menschen von mir denken. Diese Professorin von mir denkt, hat eigentlich keine Bedeutung für meinen Wert, für wer ich bin, ob sie mich dann abschätziger behandelt. Was soll es, wenn ich weiß, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, geliebt in ihm. Wenn ich das sehe und erkenne, ja, dann ist das völlig klar, oder? Kein Problem. Ich freue mich dann auf die nächste Begegnung. Ich hoffe, dass ich das so, Jesus so vor Augen haben kann, dass ich aus Freude dann ganz so dazu stehen kann. Wenn ich das sehe, dann muss ich nicht von mir selber immer gut dastehen. Da ist das nicht das Hauptziel. Ja, ich mache eigentlich keine oder wenn, dann ganz kleine und sehr erklärbare Fehler. Sondern kann ich dazu stehen und sagen, ich habe wahrscheinlich noch viel tiefer Vergebung nötig, als ich das realisiere. Dann kann ich in meiner Ehe immer wieder hinstehen und sagen, ja, ich finde es jetzt eigentlich ganz richtig, wie ich das gemacht habe, aber eigentlich merke ich jetzt, das war einfach zu grob, oder was ich da gesagt habe. Es war nicht einfach nur direkt, sondern es war verletzend. Es tut mir leid. Das kann man vor Kindern sagen. Dann kann man Gnade feiern in den Beziehungen, wo man ist. da muss ich nicht nur nach dem Prinzip leben, wer mich freundlich behandelt, den behandle ich freundlich, sondern kann, wenn mir Jesus so vor Augen ist, wenn er in mir lebt, diese Person, ich denke, ah, die sind doch gegen mich, die sind sowieso nicht mehr einverstanden, freundlich willkommen heißen, immer wieder das Beste von anderen erwarten. Dann kann ich lernen, Menschen anzunehmen, wie Jesus Menschen annimmt. Das ist eine ganz andere Kultur. Und dann kann ich auch lernen, einfach Gott zu dienen aus Freude. Nicht, dass er mir irgendwas schenkt, weil ich weiß, Jesus, was ich in dir habe, du bist genug. Du bist alles für mich, was auch kommt in diesem Leben. Ob Krankheit, ob Gesundheit, ob Herausforderungen, Konflikte und Krisen, ob eine ganze schöne, ruhige Zeit, was auch kommt. Du bist genug für mich. Ich brauche nichts mehr von dir als alles, was ich schon in dir habe, Jesus. Und das gibt die innere Motivation, zum Beispiel regelmäßig in der Gemeinde zu sein. Im Gemeindegebet zu sein, freue ich mich auch, ist wichtig. Aber nicht einfach aus Pflicht, und ich sollte doch, und wenn man mal etwas nicht genau motiviert, dann ist schon wieder vorbei, sondern aus diesem inneren Antrieb, sage ja, Jesus soll durch mein Leben groß werden. Wenn das seine Gemeinde ist, dann entscheide ich mich, Gemeinde gern zu haben, bin ich bereit mitzutragen, nicht weil ich muss. Und wenn man mir mal nicht richtig dankt, dann halte ich das auch aus. Wenn, dann möchte ich doch die Person sein, die Wertschätzung anderen schenkt, als nur darauf angewiesen ist und sonst mache ich dann Krise. Das ist so ein anderes Denken. Das ist ja nicht die Einladung, die wir hier sehen, weil diese innere Motivation unseren Alltag tiefgreifend prägt. Die Einladung ist, dass ich andere Motivation wie immer wieder loslasse, aber auch andere Personen. Ich denke, ich mache das eigentlich nur für die Person und so. Sage, nein, Jesus, wenn ich dich sehe, mein Leben gehört dir, bestimme du mich ganz, wie ich heute beim Mittagessen bin, auf wen ich danach zugehe, wie ich mit schwierigen Menschen umgehe, Jesus, präg du's, dann wird Evangelium erlebbar und spürbar. So können wir in der Gnade wachsen, wie wir es gelesen haben, von Remo gehört haben zu Beginn des Gottesdienstes. Wir beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, für diese so andere Perspektive. Ich bitte dich, löse uns immer wieder von dem, was auch die Galater gefangen hält. Paulus schreibt ja deshalb diesen Brief. Von gesetzlichem Denken, aber auch von inneren Motivationen, die eigentlich letztlich dem Evangelium widersprechen. Ich bitte dich, öffne uns die Augen, immer wieder zu sehen, wie du bist, wie du uns unverdient annimmst, wie deine Liebe uns gilt, bevor wir etwas leisten können, dass deine Gnade genügt, dass uns das von innen heraus so erfasst, dass wir lernen, darin zu leben. Und wie Petrus wieder hinsitzen, auch wenn andere dann denken, das ist vielleicht nicht mehr so. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du unser Leben so durchdrängst, dass es spür- und erlebbar wird um uns herum, dass wir an dich glauben. Amen.